Ja, ich begrüße recht herzlich im Kepler-Salon. Heute mit einem Rätsel gigantischen Ausmaßes, das uns der Herr Meitzen näher bringen wird. Ganz kurz vorher noch kleine Informationen zum Kepler-Salon. Wenn Sie noch bestellen wollen, dann tun Sie es jetzt beim Herrn Keinzel, wenn er noch vorbeikommt, beziehungsweise Sie können auch während des Vortrages gerne nach hinten gehen, weil in die Bar zurück auch audiomäßig übertragen wird, also Sie versäumen an sich nichts vom Vortrag. Des Weiteren noch eine Information, es gibt ein Gästebuch, das aufliegt, dort hinten an dem Ständer, wo Sie auch die kleinen Sammelmappen finden, die zum jeweiligen Vortrag Ihnen einfach die Möglichkeit geben, die Informationen mitzunehmen. Ja, wir freuen uns natürlich über Einträge im Gästebuch und Wünsche, Beschwerden, Anregungen. Gut, ganz wichtig beim Kepler-Salon ist, das Ganze wird hier sozusagen aufgezeichnet, die Gespräche. Das heißt, Sie können auch nachher im Internet nochmal den Vortrag anhören, aber eben auch die anschließende Publikumsdiskussion. Und da wäre es ganz wichtig, dass Sie, wenn Sie eine Frage haben, Sie einfach melden per Handzeichen. Es sind dann Personen anwesend, die Ihnen ein Mikrofon geben werden. Und das Mikrofon brauchen wir deshalb, damit sozusagen im Nachhinein klar ist, was Ihre Frage war. Sonst kommt es dazu, dass Sie sozusagen eine Antwort bekommen auf eine Frage, die nie gestellt wurde. Und das ist dann doch eher ungünstig. Also einfach abwarten, Sie bekommen Ihr Mikrofon dann und können dann sprechen. Gut, nur ganz kurz zu mir selber. Mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin tätig hier in Linz als Designer und Vortragender an der Kunstuniversität. Bin selber begeistert von Naturwissenschaften schon seit kleinen Beinen an und freue mich immer wieder, wenn ich dann sozusagen Vorträge hier moderieren darf. Ja, unser Gast ist außerordentlicher Professor der Astronomie in Wien, Hans-Michael Meitzen. Ja, und er möchte heute uns ein Problem verdeutlichen, das ja momentan an Aktualität mehr und mehr gewinnt. Wir leben ja sozusagen im goldenen Zeitalter der Astronomie, wie man momentan sagt. Herr Meitzen ist auch ein bisschen informiert oder stark informiert über das Thema ESO, zu dem er die, also Österreich ist ja seit November, wenn ich richtig informiert bin.
Juli vergangen, ja.
Juli. Okay. Seit Juli, wir sind ja Mitglied sozusagen jetzt bei der ESO, wo unter anderem auch jetzt in Planung das Extremely Large Telescope versucht wird, sozusagen in die Gänge zu bringen, also zu planen und zu leiten. Und das wird auch helfen, das Problem sozusagen vielleicht zu lösen, von dem Herr Meitzen jetzt erzählen wird.
Ja, danke vielmals für die nette Einführung. Ich bin sehr enthusiasmiert, wenn ich da hier sitze und Materie sehe, nicht dunkle, sondern wirklich baryonische Materie. Sie wissen, was baryonische Materie ist. Das ist also einfach die normale Materie, in der wir uns befinden, die allerdings schon von der Größenordnung 500 Jahre alt ist. Ist das richtig? Also wenn ich den, ja, yes. Korrekt. Ja. Und das ganze Haus. Und vor allem in diesem Bereich, wo Kepler gewohnt hat. Das ist, ich will nicht sagen ein heiliger Schauer, aber es ist schon irgendwas Besonderes. Besonderes auch deswegen, weil wir ja in diesem Jahr 2009 das Jahr der Astronomie haben. Proklamiert von den Vereinten Nationen, ausgeführt von der Bildungsunterorganisation der Vereinten Nationen, also der UNESCO. Wir selbst haben uns auch sehr aktiv beteiligt und führen das also auch im Rahmen der Astronomie Österreich weiter. Und noch dazu der Zusammenhalt mit der Proklamation von Linz als Kulturhauptstadt 2009, also das ist eine Kulmination von Ereignissen, da musste man einfach dieses Thema wählen. Kepler ist Linzer gewesen, nicht nur, er ist natürlich geboren in Weilerstadt. Ich darf sagen, als gebürtiger Grazer, jetzt in Wien, schon seit einiger Zeit wohnhaft und tätig, aber trotzdem gebürtiger Grazer, bin ich natürlich auch ein Keplerianer. Schlussendlich hat Kepler ja 1594 seine berufliche Tätigkeit in Graz aufgenommen und war 6 Jahre da. Also es ist etwas weniger als die Hälfte der Zeit, die er hier in Linz verbracht hat. Kleiner Vergleich, ich muss mich kurz halten, weil sonst komme ich ins Plaudern, ist, dass dass Kepler in Graz keine Geldsorgen hatte. Er hatte sogar so viel Geld, aus Gründen, die ich dann vielleicht in der Diskussion noch erzählen werde, dass er sich so eine relativ reiche Frau leisten konnte, eine Adelige. Aber die Ehe war unglücklich. In Linz hingegen hatte er dann nach dem Tod seiner ersten Frau eine glückliche Ehe gestartet, nur da hat er kein Geld mehr gehabt. Also und er ist ja schlussendlich an Geldmangel irgendwo gestorben. Also das sind sozusagen die Vergleichspole zwischen den beiden Keplerstädten in Österreich, also im jetzigen Österreich, Graz, meine Heimatstadt, und Linz, wo ich halt die Ehre habe, bei Ihnen etwas über dieses Problem zu sprechen. Warum spreche ich über dieses Problem? Weil genau in Linz Kepler dieses Gesetz der Planetenbahnen entdeckt hat, das berühmte dritte Keplersche Gesetz. Das Keplersche Gesetz Nummer 3 besagt, dass die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten proportional sind, also sich verhalten wie die dritten Potenzen oder Kuben der mittleren Bahnachsen. Das haben wir wahrscheinlich alle gelernt. Ich weiß nicht, wer es nicht gelernt hat von Ihnen. Also in Linz muss das eigentlich jeder kennen, das gehört sozusagen zur Linzer Stadtbürgerschaft, ne? Dass man das weiß. Und das ist genau ein Gesetz, also man kann es natürlich auch anders mathematisch ausdrücken. Das heißt also, die Umlaufszeiten der Planeten von der Sonne weg sind umgekehrt proportional zur Wurzel des Abstandes. Das ist also so eine zunächst steiler und dann langsamer abfallende Kurve. So ist das gegeben in unserem Sonnensystem oder Planetensystem, das ja mittlerweile, wie Sie ja wissen, durch die Entscheidung der IAU einen Einbuß erfahren hat, weil der Pluto ja nicht mehr dabei ist. Ja, dieses Keplersche Gesetz resultiert dann auch aus dem, was Newton etwas später, Reverend Newton, war ja ein Geistlicher, ne? Auch Kepler hat Theologie studiert übrigens, muss ich auch dazu sagen, ne? Herausbekommen hat, nämlich aus dem Gravitationsgesetz resultierte eben genau diese Form der Abhängigkeit. Und ja.
Können wir da versuchen, ein Bild zu bekommen? Also wenn wir sagen, jetzt die Erde dreht sich in einem Jahr um die Sonne, was ist zum Beispiel, wie lange braucht Neptun zum Beispiel, um sich um die Sonne zu bewegen?
Ja, also wir brauchen ein Jahr. Ne? Der Saturn braucht schon, Jupiter braucht schon 10 Jahre, und das geht also dementsprechend weiter hinaus. Ich weiß nicht, ob das also in interessant ist. Jedenfalls die weiter außen liegenden Planeten bewegen sich sehr, sehr viel langsamer. Ne? Auch der Pluto, ne? Aber der Pluto hat eine andere Geschichte. Nun, dieses Verhalten, ich werde es noch dann noch zeigen auf einem Bild, ist nun etwas, was man versucht hat, in größeren Maßstab, bitte, unsere Erde, unsere Sonne sind ja sozusagen nur ein ganz kleiner Bestandteil des Universums, selbst unserer eigenen Milchstraße. Und da kommt jetzt gleich die Frage, was ist unsere eigene Milchstraße? Das ist das, was die auf dem ersten Bild gezeigt, diese drei Herren versucht haben zu definieren bzw. herauszubekommen, und die haben sogar gestritten miteinander. Ne? Das ist der Herr Holländer Kapitän und die beiden Amerikaner Shapley und Curtis, und die waren sich nicht einig, was überhaupt unser Milchstraßensystem ist. Milchstraße kennt jeder von uns, aber es war den Leuten nicht bekannt, dass es sich um ein riesiges Sternsystem handelt. Das Ganze wurde erst in den 30er Jahren befestigt, als die Irrtümer, die sowohl Kapteyn als auch Shapley, Kapteyn links, Shapley und Curtis, die haben alle geirrt, beseitigt worden durch die Erkenntnis, dass es in unserer Milchstraße eine allgemein lichtabsorbierende Materie gibt. Und das hat sozusagen den Weg bereit gemacht, dass wir nicht mehr von Spiralnebeln reden müssen, sondern von Spiralgalaxien, die, wie zum Beispiel im Falle der Andromeda-Galaxie, früher Andromeda-Nebel genannt, das sind ja schon 2 Millionen Lichtjahre. Übrigens, wenn Sie einigermaßen gute Augen haben, schauen Sie sich die Andromeda an. Das ist Licht, das wirklich 2 Millionen Jahre unterwegs ist. Und als dann bekannt war, was unsere eigene Milchstraße, das werden wir nicht nehmen, für eine Position hat und wo wir liegen. Hier ist es zum Beispiel angedeutet, Sie sehen hier die Position der Sonne oben, sehen Sie es? Und in der Mitte ist das galaktische Zentrum. Das war das Ergebnis dieser langen Diskussionen, die erst vor 80 Jahren, circa 80 Jahren, zu einer Lösung gefunden. Wir sind 25.000 Lichtjahre vom Zentrum unserer Milchstraße entfernt und kreisen in einer einigermaßen kreisförmigen Bahn um dieses Zentrum. Wie der Moderator schon gesagt hat, wir brauchen, oder haben Sie es gesagt? Nein? Wir brauchen circa 250 Millionen Jahre, um einmal hier herumzufahren. Das ist ein anderes Sternsystem, das nicht unseres ist, aber es zeigt ungefähr, es ist eine Spiralgalaxie, die sich weit weg von uns entfernt befindet und die in einem Durchsichtsfenster durch die interstellare Materie gesehen wurde. Dort arbeitet gerade ein Student von mir, weil dieses Durchsichtsfenster natürlich die Möglichkeit bietet, Vordergrundsterne, also Sterne, die zwischen dieser Galaxie und uns liegen, mit dem Doppler-Effekt, Sie wissen, wer Doppler war, Christian Doppler, 1805, 1855, einer der Großen der Physikgeschichte, der es ermöglicht hat, Bewegungen festzustellen im Weltall, zu erforschen. Das ist ein ähnlicher Effekt, der allerdings nicht auf die optische, sprich das, was wir sehen, Strahlung der Sterne, zurückzuführen ist, sondern auf das, was durch die Radioastronomie hier uns ermöglicht wurde, eben auch die Bewegungsverhältnisse in unserer Galaxis. Also Pantarei stimmt, es fließt alles. Und das ist jetzt sozusagen ich schalte vielleicht sogar weiter, Moment. Das ist diese Kurve, weil wir unsere Zeit läuft, um die es geht, die berühmte flache Rotationskurve. Jetzt muss ich Ihnen natürlich leider ein Diagramm zeigen. Unten steht RKPC. Das ist nicht die Kommunistische Partei von China, sondern das sind Kiloparsec. Das sind 1000 Parsec. Ein Parsec sind 3 Lichtjahre. Also wenn Sie das alles mit 1000 multiplizieren und mit 3, also mit 3000, dann kriegen Sie die Lichtjahre. Und die andere Ordinate, also die Ordinate selber zeigt, das ist ein Tachometer. Tachometer. Und Sie sehen, Kilometer pro Sekunde ist Ihnen wahrscheinlich auch nicht sehr geläufig, weil wenn Sie auf Ihrem Auto hätten am Tacho Kilometer pro Sekunde, das wäre könnte man auch machen, ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber Sie haben natürlich Kilometer pro Stunde. Also Sie müssen das Ganze jetzt, wenn Sie es in Kilometer pro Stunde umwandeln wollen, mit einem Faktor von 3600 also wenn Sie multiplizieren, also zum Beispiel, wenn Sie 100 haben, haben Sie dann eben, 36.360.000 Stundenkilometer. Also das 100 entspricht 360.000 Stundenkilometer. Das sind halt, wie man sagt, astronomische Größenordnungen. Nicht? Und Sie sehen daraus, aber für uns ist es praktischer, deswegen rechnen wir mit Kilometern pro Sekunde, das so darzustellen. Was sehen Sie hier? Wir befinden uns, ich habe schon gesagt, in 8 Kiloparsec, das ist 25.000 Jahre, ne? 25.000 Jahre, das ist knapp links der Mitte. Und das ungefähre Niveau, das wir hier haben, in der Galaxis, bis von Beginn bis weit draußen, liegt ungefähr bei 200 Kilometer pro Sekunde. Wenn Sie sich das alles ausrechnen, ne, das kann man ja natürlich dann leicht machen, kommt man eben auf diese Umrundungszeit von ungefähr einer Viertelmilliarde Jahre, die wir brauchen, um wieder an unseren Ausgangsort zurückzukehren. Aber das, was eben wichtig ist und was man hier sieht, ist, dass diese Kurve trotz ihrer Wickeln, die sie hat, das geht einmal runter und dann mal rauf und wieder runter, aber es geht nicht dauernd hinunter. Und das ist genau der Punkt, der anders ist als bei Kepler. Man spricht dabei eben von den sogenannten, im Englischen von den Non-Keplerian Orbits, von den nicht-keplerschen Bahnen, die die Galaxien haben. Und das, was wir hier sehen, wurde schon vor circa 30 Jahren von der amerikanischen Astrophysikerin Vera Rubin gefunden bei anderen Galaxien. Es ist ja für uns immer wichtig, wir sitzen in einer Galaxie drin, in einem Sternsystem, jetzt wissen wir wenigstens, dass wir in einem solchen sitzen, seit 80 Jahren, aber wir haben nicht die Möglichkeit, uns mit einem Flugzeug oder sonst irgendwie hinaus zu begeben und uns von oben zu fotografieren. Das geht nicht. Das sind ja unglaubliche Distanzen. Aber wir können sagen, wir sind nicht allein auf dieser Welt, in diesem Weltall. Und wir können daher Schlüsse ziehen aus dem, was wir sonst sehen. Die Spiralnebel, die hier auftauchen, sind ungefähr dieselben wie bei uns. Und Vera Rubin hat eben gefunden, dass es genauso wie hier ist, dass eben diese Kurven nicht so abfallen wie in unserem Sonnensystem, wie es Kepler hier in Linz gefunden hat, hier in Linz, sondern dass sie flach bleiben. Und das ist das große Rätsel. Das hat dazu geführt, neben anderen Betrachtungen, die man vielleicht in der Diskussion noch ansprechen kann, dass im Jahr 1976 auf der Generalversammlung der Internationalen Astronomischen Union in IAU das Postulat herausgegeben wurde, es muss die Milchstraße massereicher sein als bisher, und zwar fast um einen Faktor 10. Also nicht die 100 Milliarden Sonnen, sondern die, was ist das nächste? Billion, eine Billion Sonnenmasse. Allerdings wäre das dann eine Materie, oder das wären keine Sterne, die man sieht, sondern daher die dunkle Materie. Und bis heute wissen wir nicht, woraus sie sich zusammensetzt. Es hat, ich komme eh schon langsam gegen das Ende, es hat verschiedenste Versuche gegeben, zu erklären, wo diese Materie, diese nicht gesehene Materie, dunkle Materie herkommen könnte. Sind das vielleicht braune Zwerge, irgendwelche exotische Teilchen, sind das schwarze Löcher zum Beispiel, mini-schwarze Löcher, die am Ende der Sternentwicklung stehen, etc., etc. In der totalen Verzweiflung hat wenige Jahre, nachdem diese Vergrößerung des Gravitationspotenzials unserer Milchstraße postuliert wurde, wie gesagt in Grenoble 1976, hat Anfang der 80er Jahre, ich glaube es war 1981, ein israelischer Astrophysiker, Mordechai Milgrom, sich ein Herz genommen und hat es mit einem mathematischen Trick beseitigt. Er hat gemeint, wir müssen den Newton, auf den das ja alles zurückgeht schlussendlich, wir müssen Newton, Isaac Newton, korrigieren oder modifizieren. Diese Theorie nennt sich MOND, M-O-N-D, M-O-N-D, Modified Newtonian Dynamics. Ich habe das kennengelernt in Chile vor 9 Jahren, als ich beim Beobachtungsaufenthalt, ich bin eher ein Beobachter, der Kepler war, eben wie gesagt wegen seiner Krankheit, der war eigentlich nie ein Beobachter, der hat also die Daten, die der Tycho Brahe in hervorragender Weise gesammelt hat, eben ausgewertet. Und Tycho Brahe hat halt leider das Pech gehabt, dass er zu früh gestorben ist. Aus welchen Gründen, können wir auch in der Diskussion noch besprechen. Da gibt es ja auch Verschwörungstheorien etc. etc. Der böse Kepler und so weiter. Und oder umgekehrt vergiftet und weiß Gott was alles. Aber jedenfalls beobachtet hat Kepler nicht. Kepler war Mathematiker. Das ist für mich die einzige Entschuldigung, warum es in Linz noch kein astronomisches Institut gibt. Das ist zwar, die Universität heißt zwar Kepler, aber es gibt kein astronomisches Institut. Vielleicht schafft man es auch. Graz, bitte sehr, hat sehr wohl. Allerdings sind die auch degradiert worden vor circa 10 Jahren. Also die müssen jetzt mit den liegen jetzt mit den Meteorologen und den Geophysikern im selben Bett. Ne? Aber okay, es wird jedenfalls dort Astronomie gelehrt. Vielleicht schafft es Linz auch noch. Ne? Immerhin, den größten Teil hat ja Kepler hier eben verbracht in seinem Leben. Ja, und wie gesagt, hier ist es jetzt unter Mordechai Milgrom so gewesen, dass er gesagt hat, Newton ist okay, aber nur in einem bestimmten Bereich. Zu einem bestimmten Bereich vom Zentralgestirn oder von der zentralen Anziehungskraft aus. Also bei der Sonne funktioniert es auf jeden Fall im Planetensystem. Bei den Galaxien schon nicht mehr, da funktioniert es bis zu einem gewissen Bereich außerhalb mit einer bestimmten Entfernung hat er genannt A0 und dann ist die Anziehungs ist die Beschleunigung, die dort passiert aufgrund der Anziehungskraft der Gravitation ist zu modifizieren. Ich würde da jetzt nicht weiter eingehen, weil sonst kommen wir wirklich in die Länge. Und darf nur als letztes erwähnen, dass vor 3 Jahren die NASA eine Beobachtung veröffentlicht hat von dem sogenannten Bullet Cluster. Das ist ein Ereignis, wo 2 Galaxienhaufen, also nicht nur 2 Galaxien, sondern 2 Galaxienhaufen kollidieren, zusammenstoßen. Da gibt es natürlich jede Menge von sehr spannenden Ereignissen, dieses Merging, wie man es im Englischen sagt, also dieses Ineinandertreten, produziert natürlich Sternentstehung, sogar auch Galaxienentstehung, Zwerggalaxienentstehung. Dass dort in diesem Falle die Lichterscheinung der beiden Galaxienhaufen in ihrem Schwerpunkt am Himmel nicht übereinstimmen mit dem Schwerpunkt der Masseverteilung. Und die Masseverteilung ist völlig unabhängig davon, dass die beiden miteinander jetzt sozusagen zusammengesaust sind, ermittelt worden durch den allgemeinen Relativitätstheorie-Effekt, den Einsteinschen Effekt der Einsteinschen Gravitationslinsen. Aus denen kann man schließen auf die Masse und umgekehrt aber auch auf die Masseverteilung. Und diese Masseverteilung zeigt einen Schwerpunkt, der nicht übereinstimmt mit dem Licht. Und daraus hat NASA geschlossen, das ist sozusagen der Beweis, es gibt die dunkle Materie. Darf ich aber sagen, es gibt, was also die eigene Umgebung betrifft, hier in unserer Milchstraße, auch gerade von dem Leiter unseres Institutes in Wien, Professor Hensler, den Sie ja auch schon als Gast hatten hier in diesen erlauchten Hallen, einen Hinweis darauf, dass die Deutung mit der dunklen Materie möglicherweise doch problematisch ist, weil die Zwerggalaxien, die sich um unsere eigene Milchstraße scharen, nicht gleichmäßig verteilt sind, ringsum herum, die Zwutschgalaxien nenne ich sie, sondern sie sind in einer Ebene verteilt und das deutet doch eher nicht auf einen kosmologischen Hintergrund, also sprich dunkle Materie hin, sondern dass es sich hier um das Ergebnis einer nahen Begegnung von zwei Galaxien gehandelt hat, deren Ergebnis eben die Kreation, die Schöpfung dieser Kleingalaxien war. Ja, ich würde sagen, machen wir da jetzt einmal, ich glaube, ich habe meine Zeit verbraucht. Ist das okay?
Ja, wir sind an dem Punkt.
Und wir haben jede Menge, glaube ich, Zeit, uns noch in der Diskussion zu unterhalten.
Ja, also ich selber hätte kurz vielleicht ein paar Fragen an Sie.
Bitte sehr.
Also man hört es immer wieder, und zwar, wenn sozusagen dunkle Materie nicht nachgewiesen werden kann, haben wir dann ein Problem mit den allgemeinen kosmologischen Bildern?
Ja, wie gesagt, die dunkle Materie, die hier, die dunkle Materie ist ja kreiert worden eigentlich ad hoc, ne? Weil diese flache Kurve, die wir hier sehen, ne? Ich muss noch ein bisschen weitergehen, damit das wirklich einmal, na, hier, das wollte ich Ihnen noch gezeigt haben. Das schaut so aus wie Haare, ne? die da wegströmen. Aber es ist genau dasselbe wie diese Kurven, die ich vorher gezeigt habe. Nur sind das also, Sie können es ja abzählen, das sind also mindestens 50 Galaxien, wobei die eben, je weiter es weggeht vom Zentrum ist immer Null, ne? Links, ne? Die Rotationsgeschwindigkeiten sind flach, die ändern sich nicht. Die gehen nicht hinunter wie Kepler. Auf diese Weise hat Kepler ja auch eine weitere Ehre erfahren, weil auch wenn man von Non-Keplerian Orbits spricht, man spricht immer wieder von Kepler. Das ist nämlich das Faszinierende davon. Also das ist sozusagen der Wissensstand, den wir heute haben. Natürlich, wenn es die dunkle Materie nicht gibt, dann haben wir ein Problem mit dem Energieinhalt im Universum etc. etc. Aber so wie die Dinge stehen jetzt, ist die Partie noch nicht ausgestanden. Ich habe sozusagen für die dunkle Materie nur dieses eine Beispiel dieser beiden kollidierenden Galaxienhaufen anzuführen, das ziemlich gut wirkt. Wäre schön, wenn wir noch eine Bestätigung durch ein weiteres solches Ereignis hätten. Ne? Das wäre natürlich schon eine schöne Sache.
Gibt es jetzt abgesehen sozusagen von der Möglichkeit von diesen Ballet-Clustern und sozusagen diesem Gravitationsfeld eine Möglichkeit, diese dunkle Materie in irgendeiner Form nachzuweisen? Oder?
Es ist noch eine andere Sache mit der Existenz der dunklen Materie, warum wir diese brauchen. Ne? Das ist auch im 1976er Jahr eben diskutiert worden. Lyndon Bell, englischer Astrophysiker, Theoretiker, hat gesagt, die Scheibe unserer Galaxis, ne? Wir befinden uns in einer Scheibe, ne? Und auch wir selbst sind mitten in der Sonne in dieser Scheibe drinnen, ne? Würde sich nie lange halten können, wenn sie nicht durch ein großräumiges Gravitationsfeld eingeschlossen wäre. Diese Scheibe würde sich auflösen wie ein Kaiserschmarrn, den man zerstückelt. Und dass sie sozusagen existiert, ne, diese Scheibe, ist ein Zeichen, dass sie sozusagen in einem größeren Gravitationsfeld liegt, mhm, und stabilisiert wird dadurch. Das ist ein ganz wichtiger theoretischer Hinweis. Ne?
Welche Eigenschaften müsste diese dunkle Materie eigentlich haben? Also wir reden ja nicht von normaler Materie, wie wir vorhin gesagt haben.
Sondern diese berühmte normale baryonische Materie. Nobody knows, niemand weiß es. Nicht? Also deswegen wurde ja auch, das war ja auch eine Motivation für Mordechai Milgrom, diese Lösung zu finden, indem er einfach das Newtonsche Gesetz also quasi per Mathematik ändert. Ne? Dann hat man ihm vorgeworfen, naja, das ist eine Ad-Hoc-Theorie, ne? Also so wie eine Ad-Hoc-Gesetzgebung, ne? Eine Ad-Hoc-Theorie. Und er hat geantwortet darauf, naja, die Postulierung einer Materie, die nur praktisch zur Gravitation beiträgt, ist genauso ad hoc. Ja. Also von der Warte aus wäre es eins zu eins. Ne? Ich sage nur, eben diese spezielle Beobachtung von den zwei kollidierenden Galaxienhaufen ist also der erste wirkliche physikalische Hinweis, dass es das gibt. Nur woraus, ob das Cosmic Strings sind, etc., etc., exotische Teilchen, das weiß niemand. Ich muss immer wieder sagen, ich bin schon vor 30 Jahren von Journalisten gefragt worden, ne? Was wollt ihr denn noch in der Astronomie? Ihr habt ja eh schon alle Sterne gezählt und entdeckt. Mein Gott, genau, sind die Menschen naiv. Ne? Wir haben ja diese dunkle Materie seit 76 sozusagen auf der Tafel hängen. Ne? Und das muss gelöst werden. Ne? Mittlerweile ist ja 30 Jahre später die dunkle Energie dazugekommen. Ne? Ja.
Also wie ich das erste Mal davon gehört habe, hat es mich immer echt fasziniert, dass sozusagen der Professionalist, also der Astronom sozusagen hergeht und sagt, naja, ich kann von 4% von dem sprechen, also zu circa wird es beschrieben, ne? Also circa 4% sind das, was man sehen kann,
ja.
Und der Rest fehlt.
Es ist tatsächlich, ich selber habe ja einen Stern untersucht, der immerhin eine ganz schöne Entdeckung gewesen vor circa 10 Jahren, entsprechend auch erwähnt, der schnellste Stern in unserer Milchstraße. Der schnellste Stern in unserer Milchstraße. Und zwar der schnellste junge Stern. Es gibt ja auch alte. Ne? Das müsst ihr erzählen, dass die Milchstraße aus eben der Scheibe besteht. Die ist im Wesentlichen jung. Bis auf das Zentrum, da gibt es also auch ältere Teile. Und da gibt es diesen sogenannten Halo, der sphärisch verteilt ist. Der ist also Kugelhaufen etc. 11 bis 13 Milliarden Jahre alt. Ne? Aber der Stern, den ich untersucht habe, der ist erst 20 bis 30 Millionen Jahre alt. Das ist also ein Youngster, das ist ein Teenager, ne? Unter den Sternen. Der bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von fast 600 Kilometern pro Sekunde von der Galaxis weg. Ja. Und das zu untersuchen, habe ich unternommen mit einem estnischen Kollegen, Professor Jan Einasto, der übrigens auch beigetragen hat zu dieser Proklamation der dunklen Materie 1976. Ne? Der hat in seinen Rechnungen der Bahn, was er gemacht hat, ist aufgrund der Daten, der Geschwindigkeitsdaten, heute haben wir ja die Raumbewegungen, vor allem also durch den europäischen Satelliten, Hipparchos, nicht Kopernikus, Hipparchos, und natürlich durch unsere Messungen, die in Wien gemacht worden sind, beziehungsweise nicht in Wien, sondern am Schöpfel, also im Wienerwald, haben wir Raumgeschwindigkeiten bekommen für diesen Stern, also eine Raumgeschwindigkeit, die ändert sich ja nicht, ne? Aber das haben wir auch erst herausbekommen müssen. Und er hat mit einem Massenmodell die Bewegung dieses Sterns zurückverfolgt bis zu seiner Kreation, bis zu seiner Geburt, würde man sagen, vor eben, wie ich schon sagte, 20 bis 30 Millionen Jahren. Die war genau in dem Bereich der Milchstraßenebene, dort wo heute ein großes Sternenproduktions, ja, man kann Sternenproduktionsarealfabrik liegt. Ne? Und dabei hat er aber genau eben die dunkle Materie verwendet. Und also diese 90-95% war drin. Und das hat funktioniert. Ne? Der ist genau dann gekommen, was plausibel ist. Der Stern, dieser Speedy Gonzales, wie wir ihn scherzhafterweise nennen in unserem Institut, ist genau in der Milchstraßenebene entstanden. Ne?
Und wurde durch die dunkle Materie beschleunigt sozusagen, oder?
Der ist entstanden natürlich in einem Bereich, wo Sterne entstehen nie isoliert. Ne? Das ist also, Sterne entstehen immer in Haufen oder nur ganz unter exzessiven Bedingungen entstehen sie solo. Sterne entstehen in Haufen, es gibt wunderbare Beispiele dafür, und der ist hinausgekickt worden. Und da gibt es ein Szenario, wo zum Beispiel zwei Doppelsterne bilden sich auch sehr gern, miteinander zusammenstoßen und dann wird einer hinausgeschmissen und kriegt also eine entsprechend hohe Geschwindigkeit. Ich habe heute gerade den allerschnellsten entdeckt, ne, den es bis jetzt gibt. Aber es gibt also es gibt auch gemäßigtere, ne, auch nach Supernova-Ausbrüchen in den Doppelsternen und so weiter. Ne. Aber das war sicher so ein Ereignis. Aber wie gesagt, die Rechnung wurde theoretisch durchgeführt mit der Annahme eines entsprechenden Halos von dunkler Materie.
Hier vorne haben wir gleich eine Frage und dann anschließend hier hinten. Warten Sie kurz aufs Mikrofon, bitte. Ja,
ich habe zuerst eine etwas ketzerische Bemerkung. Mir kommt die Geschichte mit der dunklen Materie so vor, wie wenn eine treue Gattin, eine treuliebende Gattin, deren Mann 2 Stunden zu spät zum Abendessen heimkommt, eine Geliebte postuliert. Ist das nicht irgendwie so? Und die Frage, vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Antimaterie.
Ja, Antimaterie ist eine alte Frage. Nicht? Wir wissen ja, dass wir Überlebende entweder ist das eine Anti oder wir sind Anti, aber jedenfalls sind wir um ein Alter am Beginn mehr gewesen. Nicht? Natürlich gibt es Antimaterie, nicht? Aber
derzeit nicht.
Nein.
Frage. Bei den Berechnungen wird da davon ausgegangen, dass die dunkle Materie gleichmäßig verteilt ist oder auch in so einer dunklen Sternen oder dunklen
Wolken schon geklumpt ist, nicht? Ja. Also gleichmäßig sicher nicht, nicht? Ja. Sondern dass sie sozusagen irgendwo, das ist ja der Punkt, nicht? Dass sie sozusagen mit der baryonischen Materie verheiratet ist. Nicht? Und in dem Fall, wo diese beiden Galaxien Haufen zusammengestoßen sind, ist offensichtlich aufgrund der Wechselwirkung die dunkle Materie von den beiden Haufen irgendwo zurückgeblieben. Nicht?
Wie kann man sich dann vorstellen, dass er die Berechnung gemacht hat von dem schnellen Stern zurück, weil die Ablenkungseigenschaften noch von Haufen von dunkler Materie oder gleichmäßiger dunkler Materie?
Naja, also in unserer Galaxis, Sie meinen jetzt in unserer Galaxis, ich habe jetzt da allgemein, also in größeren Skala. Nein, da ist schon eine halomäßige, gleichmäßige Verteilung angenommen worden. Ich sage nur, ich gebe das wieder, was mein Kollege, der Jan Einasto, eben gemacht hat. Nicht? Aber immerhin, ich muss nachträglich sagen, es hat ja funktioniert. Nicht? Also er ist ja mit dieser Zurückrechnung, er hat ja auch gerechnet, dass die Sache Richtung Andromeda-Galaxie marschiert. Und zwar knapp an der Entweichgeschwindigkeit. Nicht? Aber dass er zurückgekommen ist in eines der dort molekülwolkenträchtigsten Gebiete, nicht trächtig, sondern enthaltenen Gebiete unserer Galaxis, Carina und so weiter, dort spielt sich's ja ab. Ne? Da sind ja eine Menge von wunderschönen Sternhaufen, der NGC 3603 zum Beispiel, ein Juwel, ne? Haben Sie wahrscheinlich schon gesehen, NGC 3603. Ich habe es jetzt gerade nicht da. Der ist so richtig, der hat die Wolken abgestoßen und wunderschön rund und 2 oder 3 Millionen Jahre alt. Ne? Das ist also gerade, das ist jetzt. Ne? 2 oder 3 Millionen Jahre heißt im galaktischen Zeitbegriff jetzt. Ne?
So, da vorne hat man eine Frage. Warten. Können Sie kurz warten? Aufs Mikrofon bitte. Ja. Danke.
Kann man einen Zusammenhang darstellen zwischen dunkler Materie und dunkler Energie?
Ja, das wäre wichtig, aber nachdem man nicht einmal weiß, was die dunkle Materie ist, selber, das ist eine gute Frage, ja. Ich sage mal, die Rätsel werden immer größer. Ne? Der Energieinhalt ist also nicht gegeben. Natürlich, es gibt schon Zahlen darüber, ne? Also wie viel Prozent es ist ungefähr. Ne? Aber ja, es ist ein Zahleninhalt. Aber das Problem ist, wenn man nichts anderes weiß, als dass man annimmt, dass, oder annehmen muss, dass das eine Gravitationswirkung hat. Ne? Gravitationswirkung wie eben die normale Materie, diese sogenannte baryonische Materie, also aus der wir bestehen. Ne? Was kann man damit tun? Ne?
Dürfte ich da auch noch mit einer Frage anschließen? Ist eigentlich dieser Gravitationseffekt dann eine wesentliche Grundlage dafür, dass man annimmt, dass auch die dunkle Materie geklumpt ist? Weil eine andere Ansicht könnte sein, alles ist dunkle Materie, bevor mal die Kernfusion zündet. Also alle Stufen von irgendwelchen gerade Vorstufen, Nebeln, wo eben Materie sich noch nicht aggregiert hat, bis hin zu einer Phase, wo vielleicht die Masse nicht ausgereicht hat, um die Kernfusion zu zünden. Alles das kann man astronomisch nicht beobachten.
Ja, aber wenn man nicht das Wesen der dunklen Materie in irgendeiner Weise in den Griff kriegt, dann kann man auch nicht die Beziehung zur baryonischen Materie, also der normalen Materie herstellen, aus der wir bestehen.
Ja, man müsste es ja vielleicht umgekehrt abschätzen gegen dieses andere Extrem, wenn man eine relative Gleichverteilung annimmt.
Ja, also
und annimmt, dass aus dieser Gleichverteilung nicht immer Sonnen entstehen, weil einfach zu wenig Materie da ist, um sich so weit zu aggregieren, dass dann auch die Kernfusion zünden kann. Da gibt es ja sicher Berechnungen dazu, die sagen, wie hoch muss die Masse sein, damit eine Kernfusion unter dem Einfluss dieser immer stärker werdenden Gravitation dann überhaupt einsetzen kann. Und dann muss ja quasi eine untere Grenze sein, dass man sagt, wie viel Materie kann quasi ganz normale baryonische Materie sein, die aber eben nicht Kernfusion gezündet hat und damit auch nicht zu sehen ist.
Also Sie wissen ja, wie Sterne entstehen, ne?
Ja.
durch Kollaps. Ne? Dass dabei nicht baryonisch, also dunkle Materie mitgenommen wird hinein, das stimmt nicht. Das zumindest nach den jetzigen Annahmen stimmt das nicht. Das heißt, sonst wäre auch dieses Ballet-Event nicht möglich gewesen. Ne? Mhm. Dass sich sozusagen die zwei Haufen da hier unter diesem Kollisionsereignis sozusagen verabschieden von dem Schwerpunkt ihrer jeweiligen zugehörigen dunklen Materien. Ne? Dunklen Materien, Halos etc. Also irgendwo sind die nicht verheiratet, ne? wenn es überhaupt gibt. Ne? Mhm. Sie sind nicht miteinander verheiratet.
Was mich interessieren würde, bis vor einigen Jahren haben die Neutrinos eine Rolle gespielt. Also wenn die eine Masse haben sollten, was scheinbar die Russen in einem Experiment nachgewiesen haben, gibt es die Theorie überhaupt noch?
Weil da ja, Neutrinos, ich weiß nicht, ich kenne das ja noch von der, was war das, der 87er-Ereignis, ne? 87 war ja dieses berühmte Supernova-Ereignis, ne? Wo man ja dann geglaubt hat, dass die Neutrinos eine nicht Null-Ruhemasse hätten. Ja. Das wäre natürlich eine, aber das wäre dann, das wäre ja dann wiederum, das wäre nicht das, was die dunkle Materie ausmacht. Ne?
Da hinten war noch.
Ich hätte noch kurz Zusatzfrage, was der Herr da gerade gesprochen hat. Und zwar, wie man vorher gesagt hat, die Materie ist, die dunkle Materie ist in der Galaxie gleich verteilt, ist aber gehäuft auf die Galaxie. Widerspricht sie das nicht? Die müsste sich dann ja auch, wenn sie eine gewisse Form von Schwerkraft in sich trägt, sich eigentlich auch in der Galaxie verklumpen und nicht in der Galaxie praktisch gleichmäßig sein, aber außer von der Galaxie sehr wohl dünner ist.
Also,
widerspricht sie das nicht?
Also was die Modelle bis jetzt, die verwendet werden, sagen, ist, dass es eben nicht geklumpt, dass die dunkle Materie in unserer Galaxie nicht geklumpt ist. Ne? Also das ist eine der grundsätzlichen Annahmen, die man heute macht. Ne? Aber ich hoffe, dass Sie mehr oder weniger das Gefühl haben, dass die dunkle Materie noch nicht so ganz etabliert ist. Ne? Wie gesagt, das ist dieses eine Experiment mit dem kollidierenden Haufen, also zwei Haufen, die kollidieren. Das ist also ein himmlisches oder Weltallexperiment. Aber alles andere ist schon, würde ich sagen, problematisch. Man nimmt schon an, dass die normale Materie in irgendeiner Form räumlich verbunden ist. Ja. Und damit wäre es natürlich auch geklumpt. Nicht? Also nicht über das ganze Weltall, nicht? Sicher nicht. Das, sonst würde ja das Modell, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ja sinnlos sein. Nicht? Also bei unserer eigenen Galaxis. Nicht?
Gut, wir haben da hinten noch eine Frage.
Ich würde gerne ein bisschen eine allgemeinere Frage zum Thema Astronomie stellen, zu diesen theoretischen Erläuterungen, die wir bisher gehört haben. Wo sehen Sie die praktische Anwendung der modernen Astronomie? Vielleicht ein Vergleich zur modernen Mathematik. Wenn wir uns daran erinnern, was wir in Mathematik in der Schule gelernt haben und was wir heute im täglichen Leben brauchen, dann reicht meistens das Addieren und Subtrahieren. Und alles, was darüber hinausgeht, ist schon höhere Mathematik. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, dass zum Beispiel Primzahlen große Bedeutungen in der Finanzmathematik haben und ohne dass uns bewusst ist, wir keine Kontoüberweisung ohne Primzahl machen könnten. Gibt es ähnliche Beispiele in der modernen Astronomie, die sozusagen in unserem täglichen Leben vorkommen, ohne dass es uns bewusst ist und die nicht wegzudenken werden?
Oh ja, gibt's schon. Wenn Sie Ihre, mit was fotografieren Sie? Mit Film noch oder mit Digitalkamera, ja, die kommt genau aus der Astronomie. Also die Astronomie- und Technologieverschränkung ist eine ganz, ganz enge. Und es gibt keinen Fortschritt in der Astronomie, Sie kennen das in der Geschichte. Eventuell, ich habe ein paar Beispiele aus der Zeitschrift Historikum, das ist schon ein paar Jahre alt, allerdings in Linz herausgegeben, Sie können es sich dann hier abholen, wenn Sie wollen, natürlich nicht alle, aber was ich heute halt habe, mitgebracht. Ne? Die zeigen, dass also Fortschritt in der Erkenntnis der Grundlagenwissenschaft durch Technologiefortschritte gegeben sind. Und die beiden bedingen sich gegenseitig. Ich habe das jetzt auch gesagt bei der Eröffnung, jetzt nicht der Gugging, Maria Gugging Institution, sondern ein paar Tage vorher, das war ein bisschen eigenartig, der ehemalige Minister Androsch im TechGate das AIT eröffnet, also nicht das IST, sondern das AIT, Austrian Institute for Technology, und dort erwähnt, dass gerade unsere Wissenschaft, Astronomie, Astrophysik, eine klassische Verklammerung von Grundlagenerkenntnissen, Wissenschaft und von Technologie ist und Technologiefortschritt. Übrigens noch jetzt viel praktischer als die CERAN Kochplatten, auf denen die Herren mittlerweile und die Damen natürlich sowieso kochen, stammen auch aus diesem Bereich. Das ist Gaskeramik, das ist genau das Material, aus dem die Teleskopspiegel sind. Null Ausdehnungsfaktor mit der Temperatur. Sie können normalerweise Gauss, das erhitzt wird und Sie wissen das eh, das springt und so weiter. Ne? Also da, auch das hat es gegeben. Auch die Entwicklungen im Rahmen der Teleskoptechnologie, ne, die jetzt gemacht werden, ne? Das sind ja alles extreme Bedingungen jetzt. Ob das ALMA in Chile, 5000 Meter Höhe, ne? Atacama Large Millimeter Array, da werden ja die höchsten Anforderungen gestellt. Ne? Das sind also, das ist etwas, was anspornt die Entwicklung der Technologie, so ähnlich wie die Weltraumtechnik eben auch. Also das sind schon Dinge, die beweisen, dass man mit Grundlagenwissenschaft auch sehr, sehr viel Spin-off, also Seiteneffekte für unser tägliches Leben, überhaupt für die Gesellschaft produzieren kann. Stellen Sie sich vor, Digitalkamera. Ich bin nur einer, der gelegentlich mit Filmen arbeitet, ne? Aber ich werde belächelt. Ne? Aber ich habe zu meinem Geburtstag jetzt auch eine gekriegt und bin dadurch sozusagen verpflichtet worden, digital zu fotografieren. Aber das kommt genau aus dieser Ecke her.
Also ich denke ja persönlich, dass irgendwie sozusagen Grundlagenforschung einfach so zum Leben dazugehört wie Musik, Malerei, Tanz, ja, Spaß, ja, und Lachen und Witze. Das gehört einfach alles dazu, und wenn wir uns mit 99,9999% der Wirklichkeit nicht beschäftigen würden, sondern den Blick immer nur nach innen wenden, dann würden wir auch nicht besonders weit kommen, glaube ich. Es gäbe noch eine Frage dort hinten.
Jetzt hast du eine Frage.
Entschuldigung, der Herr hat sich schon sehr lange gemeldet, da muss ich Sie ganz kurz bremsen. Der steht schon sehr lange da hinten und wartet auf seine Frage. Bitte.
Ja, also ich bin immer skeptisch gegenüber so dunklen Gestalten und deswegen frage ich mich, ob das nicht alles ganz anders sein könnte. In einer Galaxie ist ja die Masseverteilung eigentlich ganz anders als bei uns im Sonnensystem. Da sind ja außen viel mehr Massen als innen. Warum sollte also die Umlaufbahnen, also diese Relation, gleich sein dann?
Ja schon, aber Sie haben es ja eh da. Wenn da draußen die Sache genauso rasch herumläuft, ne, wie viel weiter drinnen, dann muss ja Masse dazu kommen. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Es gibt ein Newtonsches Theorem, der das sagt, dass alles als Anziehung wirkt, was innerhalb des Kreises ist, auf dem sich, ungefähr Kreises, auf dem sich der umlaufende Körper bewegt, Stern oder was immer auch. Und wenn man weiter hinausgeht, und das fällt nicht hinunter, dann muss innerhalb dieses Kreises, des jeweiligen Kreises, mehr Masse sein, der Kugel mehr Masse sein. Das war der Schluss, warum man gesagt hat, also die Masse ist in der Galaxis nicht im Zentrum konzentriert, sondern es geht weiter nach außen. Ist das ungefähr klar? Sonst können wir das nachher noch. Also noch einmal, wir in unserem Distanzbereich von, was haben wir gesagt, 25.000 Lichtjahren, also ca. 8.000 Parsec, fühlen, das ist also mathematisch nachweisbar, alles uns anziehend, was innerhalb von diesen 25.000 Lichtjahren sich an Masse befindet. Diejenigen, die in 20 Kiloparsec sich befinden, also das wären 20.000 Lichtjahren, 20.000 Parsec mal 3, 60.000 Lichtjahren, fühlen alles als Anziehungskraft, was sich innerhalb dieses Radius befindet. Okay. Entschuldigung, das habe ich nicht erwähnt, aber ja.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, laut der Relativitätstheorie ist ja jede Masse, kann also wieder aus Energie mehr oder weniger geboren, ja, und umgekehrt.
Ja.
Gibt es da Ansätze, aus was dann die dunkle Materie entstehen könnte, oder?
Ja, eben nicht, weil wir nicht wissen, was sie ist. Ne? Das ist ja das, was Sie sagen, gilt für die baryonische, also für die normale Materie. Und, ja.
Nee.
Aber wenn man das sagen könnte, dann wüsste man. Daher hat sie ja den Namen Dunkel. Ne? Nicht nur den Namen Dunkel, weil man sie nicht sieht. Ne? Manche Materie sieht man auch nicht. Ne? Ein schwarzes Loch sieht man auch nicht unmittelbar direkt. Ne? Nur die Außeneffekte. Ne? Aber es ist einfach, dunkel ist gut, weil es ist, ihre Existenz ist dunkel. Und gut, es gibt so Dinge wie Cosmic Strings, die irgendwo übrig geblieben sind, irgendwelche kosmischen Fäden vom Urknall etc. etc. Aber das ist alles noch nicht in einer darstellbaren, konsistenten Form.
Und ist die dunkle Materie irgendwie vergleichbar mit früher, der Äther, was früher angenommen worden ist, halt, der quasi das Licht
Ach so, ja, na, das ist ja interessant.
Also das im Prinzip, ja. Also dass das auch wieder, ja, irgendwann wieder widerlegt werden kann. Im Prinzip
ja, durch, ja. Na, wie gesagt, ich habe ja versucht zu erklären, dass Milgram das versucht hat, durch seine Mathematik, also durch diese Modifikation des Newton-Gesetzes sozusagen ad absurdum zu führen oder ad hoc zu sagen, das gibt es nicht. Ne? Aber dann haben wir diese Beobachtung von der NASA, ne? Mit den Kollidierenden. Ne? Und ja. Widerspricht sich gegenseitig.
Ich weiß jetzt mal kurz. Also zuerst kommt die Dame, dann bist du länger dabei. 2, 3. Ist okay? Und dann.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die meiste Materie der Galaxie eher im Außenbereich vorhanden ist, von der sichtbaren Materie rede ich jetzt, wie ist man dann, und wenn man davon ausgeht, dass die dunkle Materie in mehr oder weniger direkten Zusammenhang mit der sichtbaren Materie sich befindet, wie ist man dann auf die Idee gekommen, dass die dunkle Materie in der Galaxis eher homogen verteilt ist und nicht eher 1:1, also oder 1:9, in Relation steht mit der sichtbaren Materie, also mit der Anhäufung der sichtbaren Materie?
Ja, offensichtlich, also noch einmal, ich komme auf das einzige wirkliche Experiment zurück mit dieser Kollision. Wenn das stimmt, ne, dann zeigt sich, dass sich die sichtbare Materie, also die normale baryonische, offensichtlich unter bestimmten Umständen lösen kann. Sicher wird bei einer Entstehung eines Sterns, wo ein Kollaps stattfindet, nicht dunkle Materie mit hineingenommen. Ne? Das tut es nicht. Also die dunkle Materie ist in irgendeiner Weise, zumindest, also die existiert ja als mathematische sozusagen Größe, nicht beweglich. Die wird nicht mitgerissen.
Also es gibt keine Vermischung zwischen baryonischer Materie und dunkler Materie, sondern sie...
Ja, das ist eben von vielleicht langer Zeit vorher, nicht, waren die zusammen, aber die Klumpung zum Beispiel macht die dunkle Materie nicht mit. Und die Klumpung ist ja gegeben bei uns. Nicht? Das sind also die Molekülwolken, das ist der ganze Stellarisierungsprozess. Sterne entstehen ja wieder, lösen sich auf, nächste Generation etc. Nicht? Da ist die dunkle Materie nicht beteiligt, die wird nicht zusammengequetscht. Nicht?
Und da hinten hätten wir eine Frage zu
stellen. Aber bitte, wie gesagt nochmal, diese Aussage ist eine, die völlig problematisch ist, ne? Weil wenn ich nicht weiß, was sie wirklich ist, ne? Wenn sie höchstens also im großen Rahmen über solche Diagramme postulieren kann, dann tue ich mir schwer. Ne?
Ja, ich habe eine Frage, und zwar ist es nicht auch so, dass man in der Quantenphysik auch das Problem hat, dass physikalische Gesetze nicht mehr so anwendbar sind, wie wir es quasi aus unserem Umfeld kennen, kann man auch hier irgendwie Parallelen ziehen oder Dinge, wie soll ich sagen, die eben, wo man Problematiken hat in der Quantenphysik, auch quasi aufs ganz andere Extrem anwenden und hier irgendwie quasi weiterkommen oder
wird vielleicht, auch vielleicht ist das möglich. Quantenphysik ist in meinen Augen eher sozusagen für den Mikrobereich oder für den Nanobereich anzuwenden. Ne? Aber es müssen sicherlich irgendwelche neuen Ansätze gemacht. Es gibt ja auch noch neben Mordechai Milgram, also seiner Mondtheorie, noch nachdem diese NASA-Beobachtung, die ich jetzt, glaube ich, zum fünften Mal zitiert habe, ne, bekannt geworden ist, die ist aber ein Schlüsselphänomen. Ne, gibt es noch sozusagen Anpassungen, ne, und, drei weitere Theorien, die versuchen, damit irgendwo klarzukommen. Also eine Art Vereinheitlichung, man modifiziert den Newton, ne, und fügt, ja, fügt noch ein bisschen was dazu. Also das sind natürlich meistens so Ad-hoc-Dinge. Ich kann mich erinnern, wie die Dark Energy entdeckt wurde. Das war vor circa 10 Jahren, das ist circa 10 Jahre her. Ne? Bis dorthin habe ich meinen Vorlesungen immer das Problem gehabt, zu erklären, warum die Alter der Kugelhaufen nach der Theorie des inneren Aufbaus der Sterne in die Größenordnung 14 bis 15 Milliarden Jahre gehen. Während durch Zurückrechnung nach dem Hubble-Prinzip, also lineare Ausdehnung des Weltalls mit den bekannten Hubble-Konstanten, immer nur herauskommen ist, etwas zwischen 11, ja, also sagen wir 10 bis 12 Milliarden Jahre. Das heißt also, die Kugelhaufen sind um 20 bis 30, manchmal sogar 40% älter als das Alter der Welt. Das geht ja nicht. Ne? Die Kugelhaufen sind ja auch ein Teil des Weltalls. Ne? Und ich weiß, dass man damals, ich könnte Ihnen die Artikel zeigen, gedreht hat, man hat versucht, die Theorie des inneren Aufbaus der Sterne so in den einzelnen Bestandteilen parametermäßig hinzutrimmern, damit man die Sterne jünger machen kann, damit sie sozusagen noch in das mögliche Alter des Universums passen. Und dann plötzlich kommt man drauf, ja, 13,6 Milliarden Jahre aufgrund der Beobachtungen von Supernovae, das ist ungefähr vor 10 Jahren passiert, und dann war es wieder alles in Ordnung. Nicht?
Frage. Also meine Frage wäre,
das geht aber eh.
Frage wäre betreffend, erhofft sich die Astrophysik weitere Erkenntnisse betreffend den Large Hadron Collider in CERN, um das, ja, ich sage mal, dunkle Materie näher erklären zu können?
Ja, wenn wir sehen, ne? wenn sie es zusammenbringen, ne? Also ob da irgendwelche möglichen Resultate da sind. Ja. Also wir Astronomen sind nicht so, wie es geheißen hat, gegen CERN. Ne? Also CERN sollte ja bekanntlich zugunsten von der Astronomie zugesperrt werden. Ne? Das ist aber, glaube ich, ein Unsinn gewesen, und das ist ja auch abgestellt worden. Aber da sind doch, es ist eine Möglichkeit zur weiteren Erkenntnis des Zusammenhangs der Materie. Ja, das mit der dunklen Materie, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ne? Da muss man einfach mehr beobachten. Also diese Beobachtungen, wie ich die eine, die ich erwähnt habe, solche und ähnliche Beobachtungen sollte man machen, und das wird mit dem ELT, also dem European Extremely Large Telescope von der ESO, mit einem Durchmesser von und Partnern von 40 Metern möglich sein. Das ist überhaupt keine Frage, weil man dann einfach weit in den Raum hinausschaut und solche Ereignisse, wie ich erwähnt habe, natürlich in größerer Zahl beobachten kann.
Ja, ich hätte vorhin eigentlich dieselbe Frage gehabt als der Herr da hinten, aber habe noch einen Zusatz, und zwar mir ist schon klar, dass Sie also nur wirklich gesicherte Sachen hier erzählen, aber es wird doch auch noch andere Theorien geben, nehme ich an, über die dunkle Materie. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, da wurde ein Teilchen postuliert namens Axion. Ist das richtig?
Ja. Nein, ja, wie gesagt, also hier jetzt, da gibt es eine ganze Menge von Erklärungen, und, von exotischen, ich sage mal exotischen Teilchen, und, in denen man sich versucht hat. Ja, das ist schon richtig. Ja. Aber alle bis jetzt ohne Erfolg. Und.
Ja, da könnte auch dieser LHC dazu beitragen, dass es so eine Aktion
gut, ja, entdeckt wird. Oder? Schauen wir uns an. Ja, 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 okay. Ja. Ich kann da nichts a priori sagen. Ne? Ja. Da bin ich eher auf der Seite der Empirie. Die Theorie, hier hat die Theorie etwas gefordert. Nicht? Es ist ja in der Naturwissenschaft, in der Astronomie auch immer wieder so, einmal prescht die Theorie vor, sie sagt, etwas muss sein. Ne? Tolle Sache, Einstein war ja heute gerade in Ö1, falls Sie das gehört haben. Ne? Haben Sie es gehört? Ja, 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 sehr schön. Die Verifikation, ne, zum Beispiel mit Sonnenfinsternis etc. Oder, mein Gott, die Gramov 1949, der hat den Urknall, also diese Reststrahlung vorhergesagt. Die ist von Penzias und Wilson 1965 nachgewiesen worden. Zuerst als Taubenschiss interpretiert worden, etc. Ne? Aber umgekehrt gibt es also auch diese Dinge, ne? dass man etwas beobachtet und dann muss die theoretische Bestätigung nachkommen. Ne? Das ist die Lebendigkeit unserer Wissenschaft. Ne?
Wir haben da hinten noch eine Frage von dem Herrn hinter der Tür. Vielleicht kommst du ein bisschen.
Ja, also mein Weltbild ist vor einer Minute eben zerstört worden, weil ich weiß jetzt nämlich nicht, wann es wirklich die dunkle Materie gibt, wie viele Urknäller müsste es dann geben. Die muss ja auch irgendwie entstanden sein. Wobei die zwei Materiearten vermischen sich ja nicht dann, oder? Haben Sie gesagt, das muss ja, also dann immer da gewesen sein, oder?
Die ist also mit der baryonischen Materie in einer gewissen Weise verbunden. Nur in welcher, das weiß man eben noch nicht. Ne? Und die verschiedenen Urknäller, ne, sie spielen da wahrscheinlich auf die Multiversen an. Ne? Ja, das ist natürlich wieder etwas, wo es ja noch unsicherer wird. Ne? Wir leben halt in diesem Universum und was kann ich über die anderen aussagen? Ne? Ja, ja, ja. Aber noch einmal, die dunkle Materie ist ein Postulat, das genau aus diesem Beobachtungsbefund, den ich Ihnen hier zeige, gekommen ist. Nichts anderes.
Ganz eine andere Frage, da gibt es Ansätze, so hat das, was man sieht an echter Materie, an der baryonischen Materie, so hat mit Computersimulationen zu beweisen, aller Klimamodelle. Das heißt, dass praktisch sehr, sehr viele Sterne sich selbstständig in einem Computerprogramm praktisch bewegen lassen und so versuche zu erkennen, ist so eine Bewegung vielleicht auch mit normaler Materie möglich, weil es nicht so viel ist, weil es nicht so komplex ist. Gibt es Ansätze, weil die Computer werden jetzt immer leistungsfähiger mit großen Cluster. Ja. Könnte man sich vorstellen, dass Millionen von Teilchen sich selbst zu überlassen im Programm und schauen.
Ja, das wird eh gemacht, das, keine Ahnung, keine Angst, das wird gemacht. Aber nur die baryonische Materie können wir beobachten, ne, auf den verschiedensten Wellenlängen. Das, was wir sehen, das, was wir mit den radioastronomischen Methoden etc. machen. Und wenn wir das alles zusammenzählen, kommen wir lange nicht auf diese Zahl von Sonnenmassen, wir rechnen ja die immerhin Einheiten von Sonnenmassen, die notwendig werden, um diese Kurven zu erzeugen. Auf das kommt man nicht. Ne? Deswegen, das ist das Problem. Ne? Das ist das Problem. Ich habe schon gesagt, also vorher in meinem Kurzvortrag, dass man es versucht hat mit braunen Zwergen. Sie wissen, was braune Zwerge sind. Das hat nichts mit politischen zu tun, sondern das sind Sterne, die nicht zum Leuchten gekommen sind, die es zwar versucht haben, Sterne zu werden, aber sie haben es halt nicht geschafft, ne? Weil sie zu wenig Materie hatten, ne? Also zu wenig Masse, ne? Um den berühmten Prozess zu zünden, der in unserer Sonne zum Beispiel so segensreich für uns wirkt, ne? Eben die Fusion von vier Wasserstoffatomen zu einem Heliumatom, ne? Das schaffen die nicht. Ne? Und wenn es da von denen sehr viele gäbe, ne, die das halt nicht zusammenbringen, ne? Aber ist alles gerechnet worden. kommt nicht hin. Nächste Möglichkeit wäre eben schwarze Löcher. Ne? Schwarze Löcher sind Endprodukte der Sternentwicklung, allerdings von sehr massereichen Sternen. Und die sind auch wieder relativ selten. Ne? Es gibt sicher schwarze Löcher, ist überhaupt keine Frage. Die Existenz von schwarzen Löchern ist unbestreitbar. Aber sie sind nicht sehr zahlreich. Ne? Gibt da zwar dann wieder so Exoten, die sagen, ja, da gibt es also so Zwutschgerl, schwarze Löcher, wo die herkommen. Ja, man bemüht sich immer, irgendwas hinzutrimmern. Ne? Und das Letzte wäre noch weiße Zwerge. Weiße Zwerge sind auch Endprodukte der Sternentwicklung, also keine katastrophalen. Ne? Das sind sozusagen die normalen Pensionisten, ne? Sternpensionisten, ne? Die also unter 1,44 Sonnenmassen, die berühmte Chandrasekhar-Grenze, ihr Leben genießen. Es ist übrigens witzig, dass das Alter dieser Sternpensionisten im Vergleich zu ihrem aktiven Leben viel länger ist. Also da muss uns, wenn man das an unsere Pensionsversicherungsanstalten vorlegen würde, dann würden die schauen. Ne? So, die glühen aus, und zwar, also das Pensionsalter ist es, glaube ich, 4, 5, 6, 7 Mal so lang wie das Aktivalter. Ne? Also kein Vorbild in der Hinsicht. Aber auch das hat nicht funktioniert. Ne? Man hat das also nachgerechnet. Wir kommen nicht hin. Daher eben diese Lösung, da muss irgendwas sein. Und das ist die dunkle Materie. Und so hat man es 76 erklärt. Ne?
Ich habe noch eine Frage, ich würde sagen, wir gehen dann.
Welche Energie steht eigentlich hinter der beschleunigten Expansion unseres Universums?
Die dunkle Energie, ja, das ist auch natürlich eine große Frage. Ja. Die dunkle Energie ist gut. Dadurch können wir erklären, dass die Kugelhaufen so alt sind wie unser Universum. Weil es ist ja auch völlig pervers. Ne? Eine beschleunigte Expansion ist ja etwas, was wir in unserem Alltag nicht kennen. Wenn etwas puff macht, ne? Sie haben das sicher schon öfters erlebt, ne? Also, dann geht es am Anfang sehr rasch und dann fliegt es wieder zurück. Ne? Leider auch bei den Fotos von den Atompilzen, ne? Hiroshima und Nagasaki. Ne? Aber da geht es genau umgekehrt. Geht es am Anfang langsamer und dann schneller. Ne? Und das ist eine weitere Frage an die Grundlagenwissenschaft, überhaupt an die Physik schlechthin. Ne? Also wir wissen eigentlich immer weniger. Ne? Das ist das Faszinierende.
Ja, ist zwar kein schönes, aber ein interessantes Schlusswort.
Ja. Das Wort dunkel steht am Titel, nicht? Und das bleibt.
Ja, wir würden jetzt zum sozusagen informellen Teil übergehen. Sie bleiben noch da,
um
Fragen sozusagen zu haben. Ansonsten freut es mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind.
Ja, danke
Fragen
auch.
Von mir. Ja, wir haben jetzt noch bis 10 Uhr geöffnet und ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend.